Guten Morgen. Auch guten Morgen denen, die noch vor der Tür stehen. Kommt doch einfach rein. Schön, dass Sie den Weg heute hierher gefunden haben. Ich freue mich auch sehr über die Sonne, die hier reinscheint. Das ist eine ganz schöne Geschichte. Ich möchte Sie grüßen mit einem Vers aus Römer 10, Römer 10, Vers 13. Da steht: Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Das ist eine ganz starke Verheißung. Ich sag's nochmal. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Über diesen Vers predigt gleich Rolf Zürus. Und das ganze Thema, um das es heute geht, klingt sich in unser Quartalsthema ein. Wir sehen es hier gleich an der Wand. Was braucht es zum geistlichen Wachstum? So ist das Thema. Gemeinsames Gebet. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Zum Gebet gehört auch der Dank. Wir singen unser erstes gemeinsames Lied. Danke für diesen guten Morgen. Parallel sammeln wir die Kollekte ein. Sie ist für die Familie Pascha bestimmt. Das ist eine unserer Missionspatenschaften. Sie arbeiten in Brasilien, sind dort unter Straßenkinder tätig. Also, wie gesagt, die Kollekte parallel jetzt zum Lied. Das mit den Headsets so gewöhnt, dass man gar nicht mehr zum Mikrofon greift. Die Informationen finden sich auf dem Gottesdienstmanuskript. Casey Colby möchte noch eine Ansage machen. Ich möchte darüber hinaus allerdings noch hinweisen, die Atempause für Frauen findet nicht in der Gemeinde statt, nein, sondern auf einer Kegelbahn. Wer also Lust und Interesse hat, mit Frauen zu kegeln, herzliche Einladung. Die Gemeindeversammlung findet am 18.03. statt. Auch hier herzliche Einladung allen Gemeindemitgliedern. Dann am 23. März eine Informationsveranstaltung zum Thema Glaube bewegt, einladende Gemeinschaft. Das wäre dann das zweite Quartalsthema. Auch da herzliche Einladung. Da gibt es Impulse für Hauskreise und Kleingruppen. So, Casey, jetzt hast du lange genug gewartet, jetzt bist du dran.
Ich wollte nur kurz sagen, dass wir am 30.03. ein Mittagstisch, ein Indoor-Picknick, direkt nach dem Gottesdienst, also um 12 Uhr, werden wir dann, alles wird aufgebaut, alle bringen dann irgendetwas zu essen mit, ob es Brot oder Nachtisch oder Hauptspeise, irgendetwas mit, wir machen einen großen Buffet und dann teilen wir unser Speisen, Getränke, sollte ihr dann mitbringen und Teller, Besteck und sowas sollten alle selber mitbringen und dann werden wir dann alle gemeinsam Mittagessen. So.
Prima. Auch dazu herzliche Einladung. Ich sagte es eben, das Thema ist Gebet und Gebet hat was mit Kommunikation zu tun. Und in der Kommunikationswissenschaft gibt es so ein klassisches Modell, das können wir vielleicht mal kurz an die Wand werfen. Da gibt es den Sender, Da gibt es den Empfänger. Wenn ich Sender bin, sage ich was und das kommt beim Empfänger an. Das kommt bei dem irgendwie an. Hoffentlich meistens so, wie ich mir das gedacht habe. Manchmal gibt es aber auch eine Störung. Und auch da, vielleicht fragen wir uns, warum kommt mein Gebet bei Gott nicht an? Liegt das an mir? Liegt das an Gott? Warum kommt mein Schreien, mein Rufen nicht an? Ich lese nochmal den Vers vom Anfang. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Wir werden heute über das Thema einiges erfahren. Und ich bin davon überzeugt, dass letztendlich Gott diese Störung in der Kommunikation wegnehmen kann. Wenn wir ihn anrufen, wenn wir zu ihm kommen, dann haben wir einen direkten Weg zu ihm. Auch heute haben wir die Möglichkeit, diese Entscheidung, die Entscheidung für Jesus Christus festzumachen, uns auf seinen Weg zu begeben und diese Störung letztendlich zu beseitigen. Dafür soll heute auch dieser Gottesdienst dienen. Ich möchte jetzt mit Ihnen beten und bitte Sie dazu aufzustehen. Jesus Christus, ich danke dir für solche Verheißungen. Verheißungen, die uns sagen, dass du da bist, dass wir zu dir kommen können, dass du uns hörst. Dass Störungen, die da sind, nicht ins Gewicht fallen, weil du dich aufgemacht hast zu uns. Du bist uns entgegengekommen. Dafür danke ich dir. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir singen jetzt das Lied "Welch ein Freund ist unser Jesus".
Liebe Gemeinde, Nach der vergangenen Stille wollen wir nun zu unserem Herrn beten und jeder ist dazu eingeladen, sein Gebet mit beizutragen.
Herr, danke für das Erwachen des Himmels und der Erde am Frühlingsanfang. Danke für die Felder, welche uns Nahrung geben, für die Meere und Wälder, welche uns Erholung versprechen.
Danke für die Mitmenschen, die uns helfen und Gesellschaft leisten. Danke für die Empathie, die Menschen uns entgegenbringen. Danke für die Gemeinschaft in unserer Gemeinde.
Wenn wir in diesem Bild bleiben, was uns unsere Nahrung gibt. Unsere Nahrung besteht aus 4 Grundbestandteilen: Kohlenhydraten, Eiweißfetten, Mineralstoffen und Vitaminen. Und es ist wichtig, dass wir in unserer Nahrung diese Grundstoffe ausgewogen und abwechslungsreich aufnehmen, damit wir wachsen können, damit wir gesund bleiben. Und fehlt es an einem dieser Bestandteile, kommt es zu Mangelerscheinungen, Krankheiten, Wachstumsstörungen. Und dann habe ich von der Apostelgeschichte 2, Vers 42, 4 Grundelemente geistlichen Lebens gezeigt, bei denen das ähnlich ist wie bei den Grundbestandteilen der Nahrung. Und ich lese uns diesen Vers noch einmal vor. Sie alle, so heißt es von den ersten Christen, widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen. Sie feierten das Mahl des Herrn. Sie beteten gemeinsam. Und genau wie bei der Ernährung für unseren Körper ist es auch für unser geistliches Leben wichtig, dass diese 4 Dinge, die da genannt sind, in abwechslungsreicher, ausgewogener Weise in unserem Leben sozusagen als geistliche Nahrung vorkommen. Bisher haben wir uns angeschaut, da die Lehre der Apostel oder auch biblische Lehre, Gemeinschaft, gegenseitige Liebe, und heute geht es um Gebet. Heute geht es um Gebet als Grundbestandteil geistlicher Nahrung. Und Gebet ist, das werden wir auch sehen, im Neuen Testament immer auch gemeinsames Gebet. Nicht nur, aber diese Dimension, gemeinsam zu beten, schwingt immer mit. Ja, ich habe uns mal einige Dinge mitgebracht. Vielleicht erratet ihr, um was es sich hier handelt. Ja, ich bitte mal um Zuruf. Das ist jetzt also nicht der Notfallschrank, der Notfallarzneischrank. Also, was könnt ihr wahrnehmen, steht hier vorne? Genau, ja. Und Vitamine natürlich. Man nennt diese Präparate hier, die es so gibt, Nahrungsergänzungsmittel. Da sind also alle Vitamine drin, die man sich so vorstellen kann, Mineralstoffe. Und solche Nahrungsergänzungsmittel werden von mindestens 18 Millionen Menschen in Deutschland geschluckt. Und das sind etwa so 28% der Bevölkerung zwischen 14 und 80 Jahren. Und die geben fast 1 Milliarde Euro für diese Mittelchen aus. Und in den USA ist es noch viel mehr, da ist also die letzte Zahl 18 Milliarden Euro. Was ist davon zu halten? Das Bundesinstitut für Risikobewertung sagt, Nahrungsergänzungsmittel sind für gesunde Personen, die sich normal ernähren, in der Regel überflüssig, manchmal auch schädlich. Bei ausgewogener Ernährung bekommt der Körper alle Nährstoffe, die er braucht. Auf der anderen Seite kann es durch eine unausgewogene Ernährungsweise nicht durch Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln ausgeglichen werden. Es gibt nur bestimmte Situationen, wie zum Beispiel Schwangerschaften, Infektionskrankheiten, was weiß ich, wo also das sinnvoll angezeigt ist, sich da zu bedienen. Warum sage ich das? Warum stehen die hier? Ich frage mich, ob wir nicht manchmal Gebet so wie ein Nahrungsergänzungsmittel betrachten. Dass wir sagen, Gebet, ja, das tut gut in besonderen Lebenslagen, bei besonderen Herausforderungen, Schwierigkeiten. Gebet vermittelt Lebenskraft und Hoffnung, stärkt die seelischen Abwehrkräfte. Aber wenn alles gut läuft, wenn die Schwierigkeiten vorbei sind, dann brauchen wir das nicht mehr. Dann kommen die ganzen Mittel wieder in die Kiste und wir warten auf den nächsten Notfall, wo wir dann wieder Vitamine oder Gebet brauchen. Die biblische Sicht allerdings ist anders. Gebet, das haben wir eben schon von Olaf Nattenberg gehört, heißt mit Gott reden und auf ihn zu hören. Ursprünglich hatten wir Menschen diese Gabe von Natur aus. So wird das im Schöpfungsbericht gesagt. Und dann haben wir aber diese Gabe weitgehend verloren, als wir Menschen uns dagegen entschieden, Gott zu vertrauen. Da geht es um das, was in der Bibel als Sündenfall bezeichnet wird, wo die Menschen ihre Heimat bei Gott, ihr Paradies verloren. Und dann gab es eine Störung in der Kommunikation. Wir haben das in dieser Folie gesehen. Was im zwischenmenschlichen Bereich passieren kann, das ist auch eingetreten in der Beziehung zu Gott. Beziehung, Kommunikation gestört. Und erst durch Jesus, durch den wir, so wird das in der Bibel gesagt, zu einem neuen Leben wiedergeboren werden, da sind wir wieder imstande, wirklich mit Gott zu reden und ihn zu hören. Und dabei spielt der Heilige Geist eine ganz wichtige Rolle. Der Heilige Geist ist es, der uns überhaupt den Antrieb gibt, zu beten, der uns zieht ins Gebet. Der Heilige Geist ist es, der uns hilft, so sagt Paulus das im Römerbrief Kapitel 8, der hilft uns, wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen, unsere Anliegen in Worte zu fassen. Nur durch den Heiligen Geist, hat Jesus einmal gesagt, können wir Gott anbeten, Johannes 4. Der Heilige Geist ist es, der selbst in uns betet. Und der Heilige Geist ist es, der uns hilft zu verstehen, was Gott uns sagt. Und wenn wir all das so zusammengefasst hören, wird deutlich, Gebet, das ist nicht unsere Aktivität. Das ist nicht etwas, was wir in bestimmten Situationen tun und machen und in anderen wieder nicht, sondern es ist Ausdruck unserer Beziehung zu Jesus, unserer Lebensgemeinschaft mit ihm. Das Gebet ist nicht ein Nahrungsergänzungsmittel, sondern es ist unser Lebensraum, das Element, in dem wir leben. Und so wie ein Fisch Wasser braucht, um darin zu leben, so wie wir den Sauerstoff brauchen, um zu atmen, so brauchen wir als Menschen, die mit Jesus verbunden sind, als Christen, brauchen wir Gebet. Das ist unser geistliches Atmen. Ausdruck unserer Lebendigkeit, geistlichen Lebendigkeit. Und deswegen sagt Paulus auch, zum Beispiel 1. Thessalonicher 5, Vers 17, betet unablässig, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Wir haben eben dieses Anspiel gesehen. Das hat das so zum Ausdruck gebracht, wie so unterschiedliche, vielfältige Lebenssituationen verknüpft sind mit Gott. Mit Jesus, durch Gebet. Im Gebet kommt das zusammen, unser Alltag und Jesus und Gott. Ich selber erlebe das, wenn es denn gut läuft, so, dass ich morgens aufwache und ich bin im Gespräch mit Jesus. Ich sage, danke Jesus für diesen neuen Tag. Und wenn mich Sorgen plagen, sage ich, Jesus, das steht an, das beschäftigt mich, hilf mir, damit zurechtzukommen. Und wenn ich unterwegs bin, ist eine Gelegenheit zu beten. Und in der Arbeit, während der Arbeit, ich bin dankbar, wenn ich kleine Pausen machen kann, in denen ich mit Jesus rede und spreche. Und ich brauche auch längere Zeiten, die ich mir nehme, wo ich mich zurückziehe, wo ich mich hinsetze in Ruhe, bete und rede. Das ist ganz anders, so zu beten, als wenn ich sage, ja, Gebet, das ist so eine Liste, die muss ich abarbeiten. Ich meine nichts gegen Listen, ich habe auch Gebetslisten, aber wenn Gebet sich darauf reduziert, dass ich eine Reihe von Dingen habe, die ich abarbeiten muss, die ich abbeten muss, dann ist das etwas ganz anderes als dieses geistliche Atmen, lebendig mit Jesus verbunden sein. Das Bild vom Gebet als Lebenselement hinkt allerdings, weil Gebet kein Selbstläufer ist. Es gibt wohl kaum einen Menschen, der das Atmen vergessen würde. Das lehrt uns unser Körper ganz schnell, dass wir unbedingt Luft holen müssen. Wohl aber gibt es Menschen, gibt es Christen, die aufhören, in dieser Art zu beten, wie ich das beschrieben habe. Und dann fallen wir ja nicht sofort vom Stuhl, aber unser geistlicher Mensch, unser innerer Mensch, unsere Beziehung zu Jesus, unser Leben mit Jesus, das nimmt Schaden dadurch, das kriegt Mangel. Solche Mangelerscheinungen könnten unter anderem sein, dass wir empfinden, Jesus ist weit weg. Es könnte sein, dass wir einen tiefen Zweifel empfinden, ist das überhaupt richtig? Glaube ich überhaupt? Ich sage könnte, weil diese Erscheinungen können auch andere Ursachen haben, aber es kann auch Mangelerscheinung sein, Hoffnungslosigkeit. Ja? All das kann kommen, wenn wir aufhören, geistlich zu atmen, wenn wir aufhören, in dieser Weise zu beten. Und ich habe es schon zu Anfang gesagt, eine ganz große Hilfe zum Gebet ist immer wieder auch das gemeinsame Gebet. Dass wir nicht alleine unterwegs sind im Gebet. Das ermutigt uns und hilft uns enorm, da am Ball zu bleiben. Jetzt möchte ich aber noch mit uns ein besonderes Gebet anschauen. Ein Gebet, das am Anfang einer besonderen tiefen Erfahrung mit Jesus steht. Und jetzt habe ich so besonders im Blick diejenigen von euch, die vielleicht hier heute sitzen, weil euch Freunde eingeladen haben. Vielleicht hast du dich schon länger mit christlichem Glauben beschäftigt. Du hast Bücher gelesen, hast Gespräche geführt. Vielleicht hast du auch schon manches verstanden. Vielleicht hast du Fragen. Und vielleicht spürst du, diese Christen haben irgendetwas, was ich nicht habe. Diese Liebe, die sie im Umgang miteinander haben. Diese Hoffnung, die sie angesichts von schwierigen Situationen haben. Oder vielleicht spürst du etwas von dieser Freude, die als Grundton mitschwingt, obwohl die Situation eigentlich alles andere als zum Freuen ist. Und du fragst dich, was ist das? Was haben die, was ich nicht habe? Die Antwort ist ganz einfach. Sie haben Jesus in ihrem Leben. Sie haben Jesus in ihr Leben aufgenommen. Sie leben eng verbunden mit Jesus. Das macht den Unterschied. Denn diese Verbindung, die wir Menschen mit Jesus bekommen können, verändert unser Leben. Sie bewirkt ein völlig neues Leben. In der Bibel wird dafür das Bild von einer neuen Geburt verwendet. 1. Petrus 2, Vers 23 heißt das, ihr seid doch als neue Menschen wiedergeboren worden, gezeugt durch das Wort Gottes, das lebt und für immer bestehen bleibt. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie komme ich denn in so ein neues Leben? Wie komme ich denn in diese Beziehung mit Jesus, dass wirklich da etwas in meinem Leben anders wird? Und ich lese uns aus dem Predigttext die zwei Verse, die fett gedruckt sind auf dem Zettel. Die anderen lese ich jetzt nicht vor, ich komme im Lauf der Predigt da aber auch nochmal drauf zu sprechen. Ob jemand, so schreibt der Apostel Paulus, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie kriege ich dieses gewisse Etwas, was ich wahrnehme bei Christen, was du vielleicht wahrnimmst bei Christen und wo du sagst, mir fehlt das? Die Antwort, der Schlüssel ist Gebet. Gebet, das zum ersten Atemzug in deinem geistlichen Leben wird. Hier wird in diesen zwei Versen, die ich vorgelesen habe, davon gesprochen, dass wenn Jesus in unserem Leben ist, wenn wir mit Jesus verbunden sind, dass das etwas unglaublich Wertvolles, etwas ganz Kostbares ist. Ein Schatz, ein Reichtum. In der letzten Woche habe ich in der Zeitung gelesen, dass ein Ehepaar in Kalifornien beim Gassigehen mit ihrem Hund auf ihrem Grundstück, dort in Gold Country, der Name war in diesem Fall auch Verheißung, dass sie auf ihrem Grundstück alte rostige Blechbüchsen entdecken mit mehr als 1400 wertvollen Goldmünzen im Wert von mehreren Millionen Dollar. Unglaubliche Freude und Aufregung bei den beiden. Also das war kein Fake, das war nicht irgendwie eine billige Geschichte, stand in allen großen Zeitungen drin. Freude und Aufregung bei den beiden. Jetzt können sie ihre Schulden bezahlen, jetzt können sie ihr geliebtes Grundstück behalten, jetzt haben sie größere Entscheidungsmöglichkeiten als je zuvor. Und genau das ist es, was passiert, wenn Jesus in unserem Leben ist. Ein kostbarer Schatz, der uns unglaublich reich macht. Es ist Jesus, der uns das schenkt, was wir für Geld nie und nimmer bekommen könnten. Inneren Frieden, innere Ruhe, tiefe Geborgenheit und eine Liebe. Das Wissen, ich bin geliebt. Das zu wissen, die höchste Instanz in dieser Welt sagt Ja zu mir. Ohne jedes Wenn und Aber. Ein Reichtum durch Jesus, weil er uns Möglichkeiten öffnet, die wir vorher nie gehabt hatten. Es ist Jesus, der uns in Schwierigkeiten hilft und einen Weg nach vorne öffnet. Jesus, die Quelle, die Ressource für Kraft, für Liebe und Hoffnung, wirklicher Reichtum, geistlicher Reichtum, ein Schatz. Und die Bibel, Gottes Wort, macht uns hier sicher, dass dieser Schatz nicht nur für einige wenige privilegierte Personen ist, nicht nur für besonders religiöse Leute, die den christlichen Glauben vielleicht schon mit ihrer Muttermilch aufgesogen haben. Und damals war dieser Schatz, dieser Reichtum nicht nur für die Juden, die vielleicht ja als Volk Gottes dafür besonders prädestiniert gewesen wären. Nein, es heißt, Jesus lässt alle gerne an diesem Reichtum teilhaben, an diesem Schatz, auch dich, heute Morgen. Und der Schlüssel zu diesem Reichtum ist Gebet. Dieser Reichtum ist für alle, die Gott, die Jesus im Gebet anrufen. Und solch ein Gebet, Jesus anzurufen, ist der erste Atemzug in einem neuen Leben mit Jesus. Jetzt stellt sich ja aber die Frage, was heißt das denn? Vielleicht sagst du, gebetet habe ich ja schon häufiger, ist aber nie was Besonderes passiert. Was meint es denn, Jesus im Gebet anrufen? Es geht heute um ein besonderes Gebet. Ein spezielles Gebet. Aber nicht so in dem Sinne, dass das ein Trick wäre, so etwa wie in manchen Märchen beschrieben, wenn man mit Hilfe eines geheimnisvollen Zauberwortes einen Geist anruft. Nein, es geht hier nicht um Magie. Ich bin darauf gestoßen, um was es geht, als ich in meiner Predigtvorbereitung verschiedene Übersetzungen miteinander verglich und da fiel mir auf, dass die gute Nachricht an dieser Stelle so übersetzt: Alle, die sich zum Herrn bekennen und seinen Namen anrufen, werden gerettet. Ich habe mich gefragt, was ist denn nun eigentlich gemeint? Anrufen oder bekennen? Wie kommen die auf bekennen? Und dann stieß ich darauf, dass das griechische Wort für anrufen im Grundtext beides einschließt. Es heißt einerseits, dass du dich Jesus zuwendest, ihn im Gebet ansprichst und anrufst und gleichzeitig meint es, dass du mit denselben Worten im selben Gebet auch bekennst, wer Jesus ist und was er tut. Bekennendes Gebet, das ist zum Beispiel so: Ich bete, Jesus, bitte hilf uns. Du bist der Herr. Du liebst uns doch. Wir vertrauen dir. Das gehört zusammen. Eigentlich kann man gar nicht anders beten. Stellt euch vor, wir beten einfach, Jesus, bitte hilf uns. Amen. Da fehlt die Tiefe. Das ist kein wirkliches Gebet, da ist gar keine Beziehung mit Jesus drin. Aber wenn ich mich zu Jesus bekennen will, wenn ich Jesus bekennen will, da muss ich etwas über ihn wissen. Ich muss wissen, wer er ist, warum man heute mit ihm reden kann, was er für mich tun kann und was er damals getan hat. Und ich muss dem zustimmen. Bekennen heißt, ich sage, ja, so ist es. Damit bin ich einverstanden. Ich möchte dir heute Morgen ein Gebet gleich vorstellen, mit dem du Jesus anrufen kannst. Ein Gebet, das sozusagen dein erster Atemzug in einem neuen Leben mit Jesus bedeuten kann. Aber du kannst dieses Gebet nur authentisch beten, echt beten, wenn du die dazu notwendigen Informationen erhalten hast und dem dann auch zustimmst. Und was sind das für Informationen? Und da möchte ich ein paar Dinge sagen. Es geht um Rettung. Es heißt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wenn man die Verse jetzt auch, die abgedruckt sind, vor diesem Predigtext und auch noch davor im 10. Kapitel liest, ist immer wieder die Rede davon, dass Leben gerettet wird, dass jemand das Leben gewinnt. Das heißt, dieses Gebet ist eine Art Notruf. Und beim Notruf geht es nicht darum, einfach mal auszuprobieren, ob der funktioniert. Die 112 wählst du nur, wenn es um die Wurst geht. Wenn du unbedingt Hilfe brauchst, wenn du existenziell bedroht bist und es alleine nicht auf die Reihe kriegst. Ich hatte mal kolikähnliche Schmerzen und ich wusste nicht, was das war. Und ich fuhr Auto und ich sagte, oh weia, was ist das jetzt? Und dann habe ich es noch geschafft, bis zum Ziel, dann bin ich ausgestiegen und es wurde schlimmer. Und ich habe gesagt, ich muss Hilfe rufen. Ich weiß nicht, was ich da habe. Ich habe die 112 angerufen. Gott sei Dank war es nichts Schlimmes. Aber das wusste ich nicht. Und die Schmerzen, die waren schlimm gewesen. Also, was bedeutet das für dieses Gebet, Jesus anrufen? Wovon und wovor sollst du denn gerettet werden? Wo liegt das Problem? Und was ich jetzt sage, das ist wichtig, um zu verstehen, was das bedeutet, Jesus anzurufen um Rettung. Zunächst einmal geht es um den ursprünglichen Plan Gottes mit dir und mit uns. Wir Menschen, so wird es in der Bibel ganz klar gesagt, sind von einem guten Gott geschaffen. Und ohne, dass ich hier ins Detail gehe, das muss überhaupt nicht im Widerspruch zu einem Evolutionsprozess stehen. Wir Menschen sind von einem guten Gott geschaffen. Unsere Bestimmung war und ist es, in heilen und guten Beziehungen zu leben. Freundschaften, die von Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit bestimmt sind. Partnerschaften, die von Treue und Liebe geprägt sind. Familien, in denen emotionale Wärme und Respekt zu Hause ist. Vor allem aber auch, wir sind dazu bestimmt, in einer Beziehung zu Gott, zu unserem Schöpfer zu leben, die von Nähe und Vertrauen geprägt ist. Danach sehnen wir uns, das ist unser tiefstes Bedürfnis und so war es am Anfang auch. Da spricht die Bibel von, wenn sie vom Paradies berichtet. Und dann ging etwas schief, damals und heute immer wieder. In jedem Leben. Wir Menschen haben das Vertrauen zu Gott, unserem Schöpfer, aufgegeben. Wir haben es verloren. Wir suchen Sinn, Bedeutung, Wahrheit, Zuverlässigkeit, Stärke. Wir suchen Erfüllung für unser Leben nicht mehr bei Gott. Überall, aber nicht mehr bei Gott. In unserem Beruf, in unserem Hobby, in irgendwelchen Dingen, wo wir uns präsentieren können, darstellen können, aber nicht bei Gott. Die Bibel spricht vom Sündenfall da. Gemeint ist, dass wir Gottes Vertrauen missbraucht haben. Wir haben die Mitte in unserem Leben verloren. Wir haben das Paradies verloren. Denn wenn uns die vertraute Nähe mit Gott fehlt, die Freundschaft mit Gott fehlt, dann nehmen auch die Beziehungen, die wir untereinander haben, Schaden. Dann gibt es Misstrauen. Gewalt, Missbrauch, Ärger, Neid, Hass, Lieblosigkeit, Egoismus und all das bringt Brüche in dein Leben, in mein Leben. Wir verlieren Stück für Stück Lebensqualität. Unser Vertrauen zum Leben und zueinander. Wir werden hart, Wir werden einsam und das ist ein Prozess, wo am Ende der Tod steht. Und das eigentliche Problem ist, wir haben Gott verloren. Wir haben das Vertrauen, die vertraute Beziehung zu Gott verloren. Wie kann man dieses Problem lösen? Das ist der dritte Punkt. Und der Paulus schreibt im Römerbrief von seinen Landsleuten, dass sie das versuchten, durch eigene Gerechtigkeit vor Gott auf die Reihe zu kriegen. Und das ist ja ein Mittel, was wir Menschen immer wieder in den unterschiedlichen Religionen anzuwenden versuchen. Alles richtig machen, alle Gebote halten und dann ist es zwischen mir und Gott wieder in Ordnung. Dann liebt mich Gott wieder und dann habe ich wieder die Mitte meines Lebens gefunden. Aber Paulus sagt ganz klar, das funktioniert nicht. Es gibt keine Chance, dieses Problem, was ich hier beschrieben habe, aus eigener Kraft zu lösen. Das Böse hat sich in unser Herz eingenistet, in dein und mein Herz eingenistet. Das kriegen wir nicht mit Regeln gerade gebogen. Vielleicht können wir es mit Regeln ein bisschen eindämmen, ja. Aber wir kriegen nicht unser Leben wieder heil. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen Rettung. Und dann, und das ist das ganze Neue Testament, schreibt davon, gibt es Gottes Rettungsinitiative. Gott ergreift die Initiative und er sagt, ich schicke dir Jesus. In der Person von Jesus kam Gott selbst zu uns. Er wurde einer wie wir, um dieses Problem zu lösen, die vielen Brüche, die es in unserem Leben gibt, zu heilen. Jesus zeigte uns, als er auf der Erde war, Gottes Liebe und er zeigte uns, wie wir zu Gott zurückfinden können. Dieser Weg ist untrennbar mit seiner Person verknüpft. Als Jesus am Kreuz starb, als er hingerichtet wurde, da trug er dort deine und meine Schuld, das Böse in unserem Leben. Das, was andere in unserem Leben angerichtet haben, wo sie uns verletzt haben, enttäuscht haben, das trug Jesus am Kreuz. Und da, wo du so etwas gemacht hast, wo du anderen geschadet hast, wo du sie enttäuscht hast, das trug Jesus am Kreuz. Er trug dort die Konsequenzen, die wir gerechterweise hätten selber tragen müssen. Er trug unsere Strafe, das Urteil, was gerechterweise für uns da wäre. Er litt und starb an unserer Stelle, damit dir und mir vergeben werden kann. Und warum tat er das? Weil du ihm wichtig bist, weil er dich liebt. Und wenn du alleine auf der Welt wärst, hätte er das für dich getan. Wenn du all das, was ich jetzt so im Schnelldurchgang gesagt habe, zum ersten Mal hörst, ist es wahrscheinlich zu viel. Wir vertiefen das und erklären es ausführlich im Elementarkurs, der jetzt demnächst wieder beginnt in 2 Wochen. Und wir werden da am Ende noch von hören, beziehungsweise auf den Gottesdienstflyern steht etwas draußen, liegen Flyer. Meine Predigt macht für dich vor allem dann Sinn heute, wenn du mit diesem Thema schon länger unterwegs bist, wenn du schon vorher von Jesus und von dem Glauben an ihn gehört hast, ihn aber noch nicht in deinem Leben hast. Wenn du heute weißt, ich brauche Hilfe, ich brauche Rettung, ich versinke in einem Sumpf aus Einsamkeit und Leere, trotz der vielen Menschen um mich herum geht es mir so. Die negativen Dinge in meinem Leben sind zu stark. Wenn du das spürst, dann rufe Jesus an. Er und kein anderer ist deine Rettung. Und ich habe hier vorne Karten. Hier steht ein Gebet drauf und das ist ein praktisches Beispiel, wie das aussehen kann, wenn du Jesus anrufst. Dort steht, Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz dein Leben hingegeben hast. Merkt ihr, das ist Bekenntnis. Da bekenne ich etwas. Bitte, vergib mir meine Schuld und alle meine Sünden. Da rufe ich Jesus an. Da sage ich, Jesus, hilf mir aufzuräumen in meinem Leben. Ich bin so verstrickt in negative Dinge, dass mein Leben dem Bach runtergeht. Ich komme immer weiter weg davon, wo ich eigentlich hin will. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Du sollst mein Herr sein. Wir gehören jetzt zusammen. Amen. Wenn du so betest, dann musst du wissen, dass Rettung nicht bedeutet, dass alle Probleme dann gelöst sind. Aber Rettung bedeutet, dass du in eine Beziehung mit Gott wieder hineinfindest, dass du Frieden mit Gott findest, dass du eine heile Beziehung zu Gott bekommst, dass Gott ein Fels wird, auf den du stehst, sicher stehst, und ein Fels, der bleibt. Wenn du das wünschst, wenn du das willst und wenn du verstanden hast, was das wirkliche Problem in deinem Leben ist, was ich eben ja auch erklärt habe, dann lade ich dich ein, dann komm. Wenn du Jesus noch nicht in deinem Leben hast und Jesus in deinem Leben haben möchtest, weil du weißt, weil du verstehst, das hilft mir, das brauche ich, das wird mich retten und nichts anderes. Wenn du möchtest, wenn du das schon getan hast und wenn du das neu festmachen möchtest mit Jesus, dass du mit ihm verbunden bist, dann ist dafür Gelegenheit nachher im Gebetsdienst. Aber wir werden jetzt gleich miteinander ein Lied singen und die Band kommt bitte schon nach vorne. Und während wir dieses Lied singen, ist Gelegenheit, dort zur Seite zu kommen oder hier nach vorne zu kommen und ein solches Gebet am Kreuz zu sprechen, als ein Zeichen dafür, dass du zu Jesus kommst und ihn anrufst, damit er dich rettet, damit er dir hilft. Es werden hier vorne und dort an der Seite auch einige Männer und Frauen sein, die ansprechbar sind, die bereit sind, mit dir zu reden oder zu beten. Das ist gut, nicht alleine zu sein, in dieser Situation jemand bei sich zu haben. Und ganz wichtig ist uns das, wenn du so eine Entscheidung für dich getroffen hast, Jesus anzurufen um Rettung, dass du dann gute Begleitung hast. Wir finden, das ist die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Und deswegen haben wir dir ein Starter-Kit zusammengestellt. Das ist eine Tasche, in der verschiedene Dinge drin sind, die dir helfen auf deinem Weg mit Jesus dann. Denn es geht ja darum, mit dieser Entscheidung nicht nur irgendwie Hilfe zu abonnieren, einen Rettungswagen, der schnell kommt und dann wieder abzieht, sondern es geht darum, dass du Jesus um Hilfe anrufst und dein Leben mit Jesus verbindest, denn nur das hilft uns, nur das hilft dir, dass du mit Jesus verbunden bleibst, Tag für Tag, Woche für Woche, dein ganzes Leben lang. Und da sind die Dinge in diesem Starter-Kit eine Hilfe. Du wirst dort eine Bibel drin finden, du wirst dort eine Möglichkeit finden, wie man Bibel lesen kann, eine Anleitung dazu. Du wirst dort einen Trainingskurs für Gebet finden, wie du persönlich Gebet gestalten kannst und anderes noch. Und dieses Starter-Kit, das gibt es am Ende, nach dem Gottesdienst, für die von euch, die so eine Entscheidung treffen wollten, in dem Glasraum im Erdgeschoss. Herzliche Einladung, komm da auch hin und hol dir das ab. Wir möchten dir das mit auf den Weg geben, auf deinen Weg mit Jesus. Jetzt aber herzliche Einladung, spielt bitte und wir singen gemeinsam und die Einladung dann, Jesus anzurufen um Errettung. Wenn das dein Thema heute ist, dann komm nach vorne, komm hier hin oder komm zur Seite. Ja. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du unser Retter bist, dass du dich als unser Retter vorstellst. Und Jesus, du weißt, wie viel Müll in unserem Leben oft ist. Und danke, Jesus, dass du dich uns vorstellst, uns die Hand entgegenstreckst und sagst, ruf mich an. Ich alleine kann und ich will dich retten. Jesus, danke, dass du dein Leben gegeben hast, um das größte Problem unseres Lebens zu lösen. Dass wir die Liebe verloren haben. Die Liebe, die allein von dir kommt, Jesus. Die allein bei Gott ist.
Mein Stärker, 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 mein Stärker
Wenn du spürst, dass Jesus dich ermutigt, zu ihm zu rufen, wenn du spürst, dass das für dich wichtig ist, dass das dran ist, dann lass dich durch nichts abhalten. Du kannst nach vorne kommen, du kannst zur Seite kommen, du kannst dir auch im Anschluss an den Gottesdienst einen Gesprächspartner suchen, einen Christen, den du vertraust, mit dem du gemeinsam so betest. Du kannst dir diese Karte nehmen. Es ist uns nicht wichtig, dass du jetzt speziell hier nach vorne oder da zur Seite kommst. Aber es ist uns wichtig, wenn das dran ist für dich, dann triff diese Entscheidung und ruf Jesus an. Es gibt keine andere Rettung als Jesus. Oder komm einfach in den Glasraum nach dem Gottesdienst. Es gibt keinen größeren Schatz, es gibt keinen größeren Reichtum als Jesus in unserem Leben. Und diesen Schatz kriegen wir, wenn wir ihn anrufen. Wir werden jetzt miteinander Gott loben und anbeten, aber du kannst gerne weiter kommen, wie du möchtest. Herzliche Einladung.
You are my Lord. thousand times I fail, still your mercy remains. And should I stumble again, still I'm caught in your grace. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. Your will above all else, my purpose remains. The art of losing myself in bringing you praise. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond. Thank you. die Freiheit der Kinder Gottes. Das ist die Freiheit, weil du uns gibst. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. So ist die Freiheit, weil du uns liebst. Wo dein Geist ist, ist keine Furcht. Wo dein Geist ist, da ist Freiheit. Wo dein Geist ist, ist keine Furcht. Wo dein Geist ist, da ist Freiheit. Wo dein Geist ist, ist keine Furcht. Wo dein Geist ist, da ist Freiheit.
Du begeistert.
wenn du gemerkt hast, dass das ein Thema für dich ist, dass du gefordert bist, dass deine persönliche Entscheidung gefordert ist, du vielleicht jetzt keine Lust gehabt hast, nach vorne zu gehen oder gedacht hast, da sind zu viele Menschen, dann gibt es die Möglichkeit, das mit jemandem, der dir vertraut ist, zu tun, mit ihm zu sprechen, mit ihm zu beten. Und wie gesagt, es gibt auch noch die Möglichkeit, hinten in, wir nennen es das Aquarium, zu kommen, also diesen Glasraum hier vorne, um da zu beten. Für die, die jemanden brauchen, um ihre Beziehung zu Gott zu erneuern oder zu Gott zu beten, weil sie in schwierigen Situationen stecken, auch dafür gibt es die Möglichkeit, im Anschluss an den Gottesdienst hier vorne zu beten. Die Bitte an die anderen, vielleicht dann auch möglichst zügig diesen Saal zu verlassen. Wir wollen jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben. Ihr dürft gerne dazu sitzen bleiben. Wir wollen die dann abschließen mit dem Vater Unser und dem anschließenden Segen. Und zu diesen beiden Dingen bitte ich euch dann aufzustehen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt
werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und der Friede Gottes sei mit dir und er segne dich auf deinen Wegen. Amen.